Der große Zinsanstieg. Ursachen und Folgen.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, an den Kapitalmärkten führt derzeit kein Weg am Thema Zinsen vorbei. In den USA greift inzwischen sogar das Finanzministerium ein. Was dahinter steckt, was gerade an den Rentenmärkten los ist und warum das auch für Anleger relevant ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, bevor wir uns die Intervention in den USA genauer ansehen, was ist eigentlich am Zinsmarkt passiert und was hat das Finanzministerium dazu veranlasst einzugreifen?
Um das zu verstehen, müssen wir auf Staatsanleihen mit langen Laufzeiten schauen. Die Rendite 30-jähriger Treasuries, also 30-jähriger US-Staatsanleihen, ist bis auf 5,34% angestiegen. Und das ist gleichbedeutend mit dem höchsten Zinsniveau seit dem Jahr 2007.
Wie sieht es bei den kürzeren Laufzeiten aus? Sind die Renditen dort ebenfalls so deutlich angestiegen?
Tatsächlich nein. Bei 5- und auch 10-jährigen Staatsanleihen wurden die Spitzenwerte aus dem Jahr 2023 nicht wieder erreicht.
Heißt das also, dass das US-Finanzministerium die Renditen am langen Ende der Zinskurve drücken will?
Ja, genau das ist der Plan. Wir müssen hier wissen, dass es in den USA bereits ein Rückkaufprogramm für langlaufende Staatsanleihen gab. Bisher umfasste dieses Programm ein Volumen von 2 Milliarden Dollar je Kauf. Ab dem 9. September soll dieses auf mindestens 4 Milliarden pro Kauf ansteigen, also mindestens verdoppelt werden. Und diese Verdoppelung, die gilt dann bis zum 4. November.
Das klingt nach einem großen Eingriff. Doch wenn der US-Staat eigene Anleihen zurückkauft, stellt sich mir die Frage, woher stammt das Geld dafür?
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, kurzlaufende Anleihen zu emittieren. Für Einjährige muss der US-Staat aktuell 1,1% weniger bieten als für die 30-Jährigen. Möglichkeit 2 ist, die Käufe aus dem Treasury General Account, kurz TGA, zu finanzieren. Das sind die Barmittel des Finanzministeriums, die bei der Fed geparkt sind. In diesem Fall müssen die USA für den Rückkauf keine neuen Kredite aufnehmen. Der Effekt dürfte bei Variante 2 also größer sein als bei der kreditfinanzierten Variante 1.
Und wie schätzt du die Erfolgsaussichten ein?
Die erste Ankündigung hat zumindest zeitweise zu Faltenrenditen bei Langläufern geführt. Die höheren Käufe werden sicherlich einen positiven Effekt haben. Ob der langfristig anhält, das müssen wir allerdings sehen.
Was stimmt dich skeptisch?
Wie schon gesagt, ist die Erhöhung befristet. In diesem Zeitraum gibt es 7 Rückkauftermine. Insgesamt können hier nun also 28 Milliarden statt wie bisher geplant 14 Milliarden zurückgekauft werden. Die gesamte Staatsverschuldung hat zuletzt die Schallmauer von 40 Billionen Dollar überschritten. Mit Einrechnung der Erhöhung sprechen wir also über den Rückkauf von 0,07% des gesamten Staatsanleihenvolumens.
40 Billionen US-Dollar Staatsschulden sind eine gewaltige Summe. Wie hoch ist die Verschuldung der USA damit im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung?
Ende des vergangenen Jahres waren das 124% des BIP. Für das Ende dieses Jahres erwartet der Internationale Währungsfonds eine Schuldenquote von 126% des BIP. Ende 2030 dann schon von 139%.
Und was genau treibt den Anstieg der Verschuldung so stark an?
Zum einen steigen die Zinskosten deutlich an. Sowohl mit der höheren Verschuldung als auch mit den höheren Zinsen. Im Juni haben die USA einen neuen Negativrekord erreicht, mit Zinsausgaben von 185 Milliarden Dollar in nur einem Monat. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Finanzministerium mit 1,2 Billionen.
Gibt es denn noch weitere Gründe als die Zinsen?
Teuer sind die Steuersenkungen der Big Beautiful Bill. Hier haben Experten die Auswirkungen für 10 Jahre auf 2,8 Billionen Dollar geschätzt. Und die Gegenfinanzierung über Zölle läuft schlechter als vom Weißen Haus erhofft. Nachdem der Oberste Gerichtshof ja einige Zölle gekippt hat, müssen diese erstattet werden. Und das hat zuletzt in einigen Monaten zu Nettozollausgaben statt Nettozolleinnahmen geführt. Im Juni flossen dadurch netto fast 26 Milliarden Dollar ab. Auch im Mai und im Juli wurden mehr Zölle erstattet als neu eingenommen. Und natürlich verschlägt auch der Krieg gegen den Iran hohe Summen.
Das ist wirklich ein ganzer Strauß an Gründen. Bleiben wir bei den Staatsfinanzen. Wie hoch wird das Haushaltsdefizit der USA in diesem Jahr voraussichtlich ausfallen?
Die Schätzungen liegen aktuell bei 6,4%. Für 2027 und 2028 werden ebenfalls jeweils minus 6,4% erwartet.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die USA die Laufzeiten ihrer Schulden verkürzen und verstärkt kurzfristige Anleihen ausgeben möchte. Wie stark verändert sich dadurch die durchschnittliche Laufzeit der US-Staatsschulden?
Spannend ist der Blick auf die Volumina der einzelnen Anleihenaktionen, also der Emissionen neuer Anleihen. Von Ende 2007 bis Ende 2022 lag das Volumen bei der Auktion von 6-Monats-Anleihen etwa beim doppelten Auktionsvolumen der 30-Jährigen. Seit 2023 sind wir hier beim dreifachen Volumen. Die durchschnittliche Laufzeit der US-Staatsschulden ist seit Anfang 2023 um 4 Monate gesunken. Weitere Rückgänge sind extrem wahrscheinlich.
Welche Chancen und Risiken ergeben sich für den US-Staat, wenn er künftig stärker auf kurzfristige Schulden setzt?
Hauptvorteil ist die niedrigere Rendite. Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Dazu können kurzlaufende Anleihen für Stablecoins hinterlegt werden. Damit ist ein weiterer potenzieller Käufer im Markt. Das Risiko ist ganz klar, dass diese Anleihen praktisch permanent refinanziert werden müssen. Die USA brauchen also permanent Käufer. Und steigende Zinsen werden zum noch größeren Risiko.
Jetzt sind die Renditen dieser kurzen Laufzeiten ja sehr stark vom Leitzins abhängig. Was sagen die Prognosen hier aktuell?
Die Börsen preisen aktuell eine Zinserhöhung im Oktober und eine mögliche weitere im kommenden Jahr.
Das wären natürlich keine guten Nachrichten für den US-Finanzminister. Und damit nicht genug. Der neue Fed-Präsident Kevin Warsh hat angekündigt, die Bilanz der US-Notenbank verkleinern zu wollen. Im Extremfall könnte das sogar bedeuten, dass die Fed US-Staatsanleihen verkauft. Welche Auswirkungen hätte das und wie schätzt du dieses Risiko ein?
Das ist definitiv ein Thema. Aktuell hält die Fed 14% aller US-Staatsanleihen. 2021, nach den Anleihenkäufen aufgrund der Covid-Pandemie, waren das allerdings schon mal 25%. Von daher halte ich es aktuell für wahrscheinlicher, dass die Fed den absoluten Wert ihrer Bestände mit den Fälligkeiten verringert. Der relative Bestand geht durch die permanent steigenden Schulden ja zusätzlich zurück. Trotzdem brauchen die USA natürlich für alle auslaufenden Fed-Bestände neue Käufer.
Neue Käufer ist ein gutes Stichwort. Ein wichtiger Teil der US-Staatsanleihen liegt in den Händlern ausländischer Investoren. China hat seine Bestände in den vergangenen Jahren allerdings deutlich reduziert. Wie stellt sich die Situation aktuell dar?
Aktuell liegen 23,5% der US-Schulden im Ausland. 2015 waren das mal 10% mehr. Du hast China gerade angesprochen. China hat 2011 mal 9% aller US-Staatsanleihen gehalten. Jetzt sind das nur noch 1,6% bei weiter fallender Tendenz. Ganz vorne stehen da jetzt Japan mit 2,8% und Großbritannien mit 2,3%. Aber ob die ihre Bestände wirklich weiter erhöhen können und wollen, das zweifle ich durchaus an.
Für den US-Finanzminister bleiben also einige Herausforderungen bestehen. Trotzdem möchte ich den Blick jetzt von den USA auf die Eurozone lenken, denn auch hier sind die Renditen zuletzt deutlich gestiegen. Welche Entwicklung oder welcher Wert ist dir dabei besonders aufgefallen?
Das sind tatsächlich zwei Werte. Der eine ist die 5-Jahres-Rendite für Deutschland. Die hat erstmals seit dem Jahr 2008 die Schwelle von 3% überschritten. Und beim zweiten Wert sind wir wieder bei der 30-jährigen Laufzeit. Und hier ist es die Rendite französischer Staatsanleihen, die mit bis zu 4,98% den höchsten Wert seit dem Jahr 2008 erreicht hat.
Damit bewegen wir uns schon fast auf einem ähnlichen Renditeniveau wie in den USA. Den meisten unserer Hörerinnen und Hörer dürften die deutschen Staatsanleihen allerdings vertrauter sein als die französischen. Wie ordnen sich die französischen Renditen im Vergleich zu den deutschen ein?
In Deutschland hatten wir bei den 30-Jährigen die höchste Rendite seit 2011. Als Zahl bedeutet das 3,84%. Auffallend ist vor allem, wie stark sich der Renditeabstand, also der Spread zwischen Deutschland und Frankreich, ausgeweitet hat. Hier hatten wir einen maximalen Spread von 1,16%. Einen ähnlichen Wert hatten wir kurz 2024, damals im Zuge der vorgezogenen französischen Neuwahlen. Noch höher war der Renditeabstand zuletzt während der Euro-Krise in den Jahren 2011 und 2012. Aber trotz des höheren Spreads war die Rendite damals niedriger.
Lass mich hier kurz einhaken, das sollten wir genauer einordnen. Du sprichst von einem deutlich steigenden Frankreich-Spread, obwohl ja auch in Deutschland die Verschuldung rasant ansteigt.
Mit dem Anstieg der deutschen Verschuldung hast du hier einen wichtigen Punkt. Die lag Ende des vergangenen Jahres noch bei 63%. Bis 2030 rechnet der Internationale Währungsfonds mit einer deutlichen Zunahme auf 72%. Und wenn wir bei den 30-jährigen Renditen bleiben, führt diese zunehmende Verschuldung dazu, dass Deutschland nicht mehr als alleiniger Sicherheitsanker der Eurozone gesehen wird. Mittlerweile liegen die Renditen 30-jähriger niederländischer Staatsanleihen praktisch gleich auf. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre haben die aber noch 20 Basispunkte mehr Rendite gebracht. Dieser Spread ist jetzt weg.
Das ist in der Tat beeindruckend und aus deutscher Sicht vielleicht auch ein wenig beunruhigend. Trotzdem hat sich der Renditeabstand zwischen Frankreich und Deutschland deutlich ausgeweitet. Wie passt das zusammen?
Das liegt zum einen daran, dass die Schulden auch in Frankreich weiter ansteigen werden. Von 116% im Jahr 2025 auf 121% im Jahr 2030. Dazu kommt jede Menge politische Unsicherheit. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr ist offen und die Haushaltsplanung für 2027 gestaltet sich äußerst schwierig.
Was bedeuten diese immer höher werdenden Schulden für Frankreich?
Einen Negativrekord, auf den Frankreich und insbesondere der Finanzminister gut hätten verzichten können. Im ersten Quartal dieses Jahres mussten 17 Milliarden Euro für Zinszahlungen ausgegeben werden. So viel wie in keinem Quartal zuvor. Aufs Jahr hochgerechnet sind das 2,2% des Bruttoinlandsproduktes.
Und lass mich raten, auch hier mit steigender Tendenz?
Ja, und das liegt sowohl an den weiter steigenden Schulden als auch an den teuren Refinanzierungskosten. Vor 5 Jahren konnte Frankreich 5-jährige Anleihen im Nachgang der Covid-Pandemie noch mit einer Negativrendite von minus 0,5% emittieren. Jetzt werden bei der Prolongation 4,1% mehr Zinsen fällig. Bei 10-Jährigen beträgt die Differenz zwischen vor 10 Jahren und heute knapp 4%.
Das sind wirklich extreme Mehrkosten. Jetzt sprechen wir gerade über mittlere bis längere Laufzeiten. Wie wird sich die EZB als Taktgeber der kurzen Laufzeiten verhalten?
Die Börsen preisen einen weiteren Zinsanstieg in diesem Jahr. Der könnte schon im September kommen und würde den Einlagensatz auf 2,5% anheben. Isabel Schnabel, eine deutsche Vertreterin im EZB-Direktorium, hat sich erst letzte Woche für steigende Zinsen positioniert. Und glaubt man den Marktprognosen, geht es im nächsten Jahr noch einmal nach oben.
Wir haben bisher die ganze Zeit über Staaten gesprochen. Was für die Staaten mit hohen Kosten verbunden ist, dürfte Anlegerinnen und Anleger allerdings freuen. Denn am Rentenmarkt lässt sich damit wieder deutlich mehr Geld verdienen.
Das stimmt allerdings. Über die Höchststände der nominalen Renditen haben wir schon gesprochen. Interessant ist auch der Blick auf die Realrenditen, also die Rendite abzüglich Inflationsrate. Lass uns auch hier bei der 30-jährigen Laufzeit bleiben. Und da steht in den USA ein aktueller Wert von knapp 2%. Und der liegt damit beim Doppelten des historischen 20-Jahres-Durchschnitts.
Gilt das denn auch für Deutschland?
Da ist die 30-Jahres-Realrendite mit 0,9% zwar geringer, der historische Durchschnitt liegt aber auch nur bei 0,2%.
Werden Renten damit zunehmend zur Konkurrenz für Aktien?
Das ist ganz klar der Fall. Wir haben darüber gesprochen, dass die 30-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite von mehr als 5% abwirft. Bei Unternehmensanleihen sind die Renditen je nach Kreditwürdigkeit noch höher.
Und was bedeutet das relativ zu Aktien?
Wer Aktien und Renten zueinander ins Verhältnis setzen will, schaut auf die Gewinnrendite der Aktien relativ zum Zinssatz. Die Gewinnrendite ist das Verhältnis zwischen Unternehmensgewinn und Aktienkurs bzw. Indexstand. Beim S&P 500 liegt diese Gewinnrendite aktuell bei 3,8% und damit deutlich unterhalb der Anleihenrendite. Die Zahlen würden jetzt also auf billige Renten und teure Aktien schließen lassen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Denn bei der Anleihe ist der aktuelle Zins über die Laufzeit in unserem Fall als über 30 Jahre fixiert, während die Gewinne natürlich weiter steigen können. Von daher hängt von der Entwicklung der zukünftigen Gewinne ab, was wirklich attraktiver ist.
Hast du denn auch vergleichbare Zahlen für Deutschland?
Na klar. Hier ist das Bild allerdings umgekehrt. Da steht eine Aktiengewinnrendite von 5,5%, dann eine Staatsanleihenrendite von 3,8% gegenüber. Da sind Aktien also attraktiver als Renten.
Auf ein Thema möchte ich abschließend noch zu sprechen kommen. Wir haben über besonders hohe Zinsen bei langen Laufzeiten gesprochen und auch über den Eingriff des US-Finanzministeriums. Hältst du ähnliche Eingriffe in der Eurozone für wahrscheinlich und wenn ja, von wem?
Das ist eine schöne Frage. Eingriffe der einzelnen Staaten sehe ich hier nicht. Wenn, müsste die EZB aktiv werden. Die EZB hat mit dem Transmission Protection Instrument, kurz TPI, ein Instrument, mit dem sie ungerechtfertigten und ungeordneten Entwicklungen entgegenwirken kann. Jetzt haben wir am Beispiel Frankreich schon darüber gesprochen, dass zumindest ein Teil des Zinsanstiegs auf die hohe Staatsverschuldung zurückzuführen ist. Und gemäß Regelwerk kann das TPI nur eingesetzt werden, wenn ein Land das finanzpolitische Regelwerk der EU einhält. Und das tut Frankreich aktuell nicht. Deshalb läuft gegen Frankreich auch ein EU-Defizitverfahren. Damit ist Frankreich aber nicht alleine. Defizitverfahren laufen beispielsweise auch gegen Belgien, Italien, Polen und Österreich, um hier nur einige zu nennen. Und im Rahmen des TPI könnten auch nur Anleihen mit Laufzeiten von maximal 10 Jahren gekauft werden. Da würde es für die EZB also auf alle Arten schwierig, hier mit Käufen gegenzusteuern.
Das war ein spannendes Schlusswort für unsere heutige Episode und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, interessante Einblicke und neue Perspektiven vermitteln konnten. Ich verabschiede mich für heute, sage vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.